Hallo, hier ist Tonspur Wissen, der Podcast der Leibniz-Gemeinschaft und der Rheinischen Post und hier ist Ursula Weidenfeld.
Tonspur Wissen. Endlich die Welt verstehen. Ein Podcast von Rheinischer Post und Leibniz-Gemeinschaft.
Seit wenigen Tagen verschickt die Bundesrepublik Deutschland Briefe an junge Männer, die in diesem Jahr 18 Jahre alt werden und fordert die auf, über eine Zeit bei der Bundeswehr nachzudenken. Das ist nicht die Wiedereinführung der Wehrpflicht, aber vielleicht die Vorstufe dazu. Und ich finde, das ist Grund genug, über die Wehrpflicht, ihre Ursprünge und vielleicht auch über ihre Legitimation im 21. Jahrhundert zu sprechen. Und ich bin sehr froh, dass Till van Raden heute mit mir darüber diskutiert. Der lehrt Geschichte an der Universität von Montreal und er war Senior Fellow des Leibniz-Instituts für europäische Geschichte in Mainz. Hallo, Herr van Raden.
Guten Morgen, Frau Weidenfeld.
Herr van Raden, seit dem 1. Januar müssen alle jungen Männer, die im Jahr 2008 geboren wurden, sich für einen Dienst in der Bundeswehr registrieren und in irgendeiner Form bereithalten. Was bedeutet das?
Das heißt zunächst einmal, dass an die Tradition der allgemeinen Musterung von jungen Männern angeknüpft wird, mit dem Ziel, sie auch für den Wehrdienst zu gewinnen. Aber in diesem Fall liegt die Betonung eben noch auf Gewinnen, weil die Idee ja ist, dass niemand zum Wehrdienst verpflichtet werden darf, sondern dass die Bundeswehr und die Führung der Bundeswehr und die Bundesregierung davon ausgeht, dass sich genug Freiwillige dann auch für den Wehrdienst melden.
Das ist ein ziemlich großer Unterschied zu den Regelungen, die bis zum Jahr 2011 gegolten haben, in denen es ja eine allgemeine Wehrpflicht gab, die wurde dann 2011 ausgesetzt, weil man eben davon ausging, dass es irgendwie keine militärische Bedrohungslage mehr gäbe. Was hat denn die Wehrpflicht bis dahin geregelt?
Also, bevor ich dazu etwas sage, vielleicht noch mal ganz kurz etwas zur Situation von 2011. Es kamen mehrere Sachen zusammen. Das eine waren ja finanzpolitische Überlegung. Es ist einfach auch teuer, eine Armee von Wehrpflichtigen zu unterhalten. Gleichzeitig war es so, dass die Wehrungerechtigkeit immer weiter zugenommen hatte. Das heißt, dass die Bundeswehr im Grunde genommen viel weniger Wehrpflichtige brauchte, als in den jeweiligen Jahrgängen vorhanden waren, sodass im Grunde genommen immer weniger Leute tatsächlich auch für den Wehrdienst gezogen wurden. Und der dritte Punkt war, dass sich die verteidigungspolitischen Aufgaben damals scheinbar deutlich verschoben hatten. Man wollte vor allen Dingen eine Armee haben, die auch Out-of-Area-Einsätze unternehmen konnte. Und dann berühmte Formulierung, die Sicherheit der Bundesrepublik wird auch im Hindukusch verteidigt. Und das führte dann dazu, dass es Auslandseinsätze, sei es in Afghanistan oder in Mali, gab. Und da gilt dann, das hat Bismarck schon gesagt, man schickt keine Wehrpflichtigen in die Tropen. Ja? Also das heißt, Auslandseinsätze macht man in der Regel nur mit Berufssoldaten. Und das ist eine Konstellation des Jahres 2011, vor der wir heute eben nicht mehr stehen. Also natürlich von 1956 bis 2011 gilt eben eine allgemeine Wehrpflicht. Und das heißt, alle jungen Männer mussten sich nicht nur mustern lassen, sondern auch einen Wehrdienst leisten oder eben eine wie auch immer gestaltete Form von Ersatzdienst. Und das ist kennzeichnet eben die Zeit zwischen 1956 und 2011.
Wie kam es denn überhaupt dazu? Warum braucht man eine Wehrpflicht, wenn man doch wie andere Länder auch eigentlich mit einer Berufsarmee auch auskommen könnte?
Also die Wehrpflicht in der Form, über die wir jetzt gerade sprechen, als eine allgemeine Wehrpflicht, ist keine sozusagen deutsche Erfindung, sondern lässt sich auch in anderen Ländern beobachten, worüber wir vielleicht später noch mal ein bisschen ausführlicher sprechen können. Aber die grundsätzliche Idee ist tatsächlich so etwas, wie man sozusagen verteidigungspolitische Aufgaben gerecht und fair verteilen kann. Ja? Und in dem Moment, wo man dann sagt, die Nation, und an die Idee der modernen Nation ist die Wehrpflicht eng gebunden, die Nation muss sich gegen einen Feind verteidigen, dann ist der innerhalb dieses Gedankens der Nation und der nationalen Solidarität, kommt dann eben die Idee auf, dass alle jungen Männer zur Waffe greifen müssen und sozusagen Dienst an der Nation, also den Dienst an der Waffe für die Nation leisten müssen.
Aber das verstehe ich nicht, weil wenn man sich zum Beispiel in der britischen Geschichte umguckt, dann hatten die ja nur ganz kurze Phasen der Wehrpflicht und zwar nur dann, wenn das Land tatsächlich im Krieg war.
Genau, und das ist auch ein ganz wichtiger Punkt. Also wenn man an die Entstehung des modernen Staates denkt, das muss nicht notwendigerweise ein demokratischer Staat sein, aber ein moderner Staat garantiert seinen Bürgerinnen und Bürgern das Recht auf Eigentum und das Recht auf Leben. Und ganz offensichtlich geht es beim Wehrdienst eben auch um die Frage, ob man bereit ist, einerseits zu töten, andererseits eben auch sich töten zu lassen. Und zwar in einer Situation, in der man als Einzelner überhaupt keine Kontrolle mehr über diese Situation hat. Und das ist natürlich eine Riesenherausforderung in diesen Debatten. Und das erklärt auch, warum gerade in den älteren parlamentarischen Demokratien, sei es Großbritannien, das hatten Sie ja gerade schon genannt, sei es die Vereinigten Staaten, es immer eine, vorsichtig formuliert, Distanz gegenüber einer allgemeinen Wehrpflicht gibt. Und vielleicht nur sozusagen am Rande, die größte Demokratie der Welt, Indien, mit einer sozusagen schwierigen sicherheitspolitischen Lage seit der Staatsgründung, kennt eben oder hat auch zu keinem Zeitpunkt der eigenen Geschichte eine allgemeine Wehrpflicht gekannt. Das heißt, man muss sehr vorsichtig sein, zu sagen, es gibt einen ganz engen Zusammenhang zwischen der Entstehung von modernen Demokratien und der allgemeinen Wehrpflicht.
Ist es so, weil in anderen Ländern die Freiheit des Einzelnen und der Einzelnen eine größere Rolle spielt, als es möglicherweise in Ländern wie Deutschland der Fall war und der Fall ist?
Das ist schwierig zu beantworten. Also wenn man aufs 19. Jahrhundert guckt, da gilt das mit Sicherheit. Also das, was wir als den Normalfall der allgemeinen Wehrpflicht ansehen, nämlich dass alle jungen Männer auch in Friedenszeiten verpflichtet werden zum Dienst an der Waffe, das ist keine demokratische Erfindung, sondern eine Erfindung Preußens in den sogenannten Befreiungskriegen. Und Preußen setzt dann auch das Modell der allgemeinen Wehrpflicht in dauerhaften Friedenszeiten, was dann von anderen europäischen Ländern im 19. Jahrhundert zunehmend kopiert wird. Muss man auch da wieder vorsichtig sein, irgendwelche sozusagen deutschen Traditionen oder so zu begründen, denn die Geschichte der Bundeswehr ist eben der Versuch, gerade aus älteren Traditionen nicht komplett auszusteigen, wenn man das so sagen kann, sondern zu versuchen, die Idee der Demokratie und die Idee eines demokratischen Geistes mit der Idee des Soldatentums zu versöhnen.
Ja, das ist total interessant, weil es ja, wenn man dann weiter guckt, also von Preußen in die Weimarer Republik guckt, da hat es keine Wehrpflicht gegeben, auch wegen der Bestimmungen des Versailler Vertrages, also der Kapitulation des Deutschen Kaiserreichs nach dem Ersten Weltkrieg. Dann wird die Wehrpflicht eingeführt wieder von den Nationalsozialisten. Und dann kommt es ja aber doch 1945 zum totalen Bruch mit Preußen. Also das ist ja sowohl in der DDR-Verfassung als auch in der frühen Geschichte der Bundesrepublik ganz entscheidend, dass man sagt, Preußen wird es nie wieder geben. Und dann dauert's, und wir feiern ja gerade in diesem Monat den 150. Geburtstag von Konrad Adenauer, dann kommt es nur ganz kurz später zur Wiederbewaffnung und zur Wehrpflicht. Wie kann das passieren?
Also ich glaube, da ist, wenn man sich nochmal vor Augen führt, wie tief die Verachtung für das Militärische in den unmittelbaren Nachkriegsjahren war oder auch der Schock darüber, welche unbegrenzte Gewalt im Vernichtungskrieg die Wehrmacht entfesselt hatte, was ja sozusagen Millionen von Deutschen sozusagen als Zeugen, als Täter mitgemacht hatten.
Was man aber damals ja noch nicht wusste, nicht? Also die Verbrechen der Wehrmacht ist ja ein Thema, was viel, viel später kam. Damals hat man erstmal nur mit Preußen gebrochen.
Ja, also ich würde zunächst einmal davon ausgehen, dass viele der Wehrmachtssoldaten, die dann entweder 45 aus dem Krieg oder dann 46, 47, 48 aus der Kriegsgefangenschaft zurückkamen, die waren ja Augenzeugen, Wenn nicht selbst Täter, und wussten etwas. Und auch die politisch Verantwortlichen, die dann in den Nachkriegsjahren die Rahmenbedingungen geschaffen haben für die Wiederbewaffnung, die Gründung der Bundeswehr, für die Einführung der Wehrpflicht 1956. Das waren ja alles Leute, die, wie soll ich das formulieren, denen vor Augen stand, was der Zweite Weltkrieg bedeutet hatte und wie im Zweiten Weltkrieg eine bestimmte Form von soldatischem Heroismus sich als zutiefst problematisch, verlogen und so weiter erwiesen hatte. Ja? Und dann gibt es eben diese berühmte Formulierung von Adenauer, als dann die Debatten über die Wiederbewaffnung intensiver werden. Ich glaube 1952, da sagt er, die sittliche Idee des deutschen Soldatentums muss mit der Idee der Demokratie versöhnt werden. Und das ist im Grunde genommen die Geschichte der Bundeswehr als einer im Selbstverständnis demokratischen Armee. Und das ist prägend für viele Debatten, gerade der frühen Bundesrepublik, dass man eben versuchen muss, einerseits auch im Kontext natürlich des Kalten Krieges und der Bündnisverpflichtungen im Rahmen der NATO militärische Kapazitäten aufzubauen, gleichzeitig aber klarzumachen, es geht jetzt nicht einfach darum, an die Tradition der Wehrmacht und auch an die Tradition des preußischen Militarismus anzuknüpfen.
Wenn man nochmal das so ein bisschen versucht, einfach an der Zeitleiste klarzukriegen, 1949 wird die Bundesrepublik gegründet, die DDR wird auch gegründet. Dann gibt es zunächst mal in beiden deutschen Staaten keine Armee. Es gibt so Vorläufer, die kasernierte Volkspolizei in der DDR, in der Bundesrepublik gibt es relativ früh, das heißt, glaube ich, Amt blank, also etwas, was die Vorbereitung einer Bundeswehr ist. Das hat viel zu tun mit dem Kalten Krieg, der dann ausbricht, also von dem man weiß, dass eben die großen Blöcke USA, Sowjetunion damals sich gegenüberstehen, vor allem dann an der deutschen Grenze oder an dem, was damals noch die Zonengrenze war. Es gibt also Bemühungen zur Wiederbewaffnung. Und dann kommt es 1955 zur Gründung der Bundeswehr. Warum ist das Jahr 1955 so entscheidend gewesen und warum hat Westdeutschland dann ziemlich sofort die Wehrpflicht eingeführt?
Das hat etwas mit den Bündnisverpflichtungen im Rahmen der NATO zu tun. Das sind Dinge, das ist relativ weit entfernt von meinen eigenen Forschungsgebieten, aber wenn man in die Sekundärliteratur schaut, ist klar, dass der Kalte Krieg von den Militärstrategen einerseits als möglicher Nuklearkrieg gedacht oder das sozusagen Heißwerden des Kalten Krieges entweder als möglicher Nuklearkrieg gedacht wird, das wirft eigene Fragen auf, aber gleichzeitig eben auch als ein konventioneller Krieg mit Landstreitkräften, der im Grunde genommen dann große Mengen an sozusagen Soldatenmaterial erforderlich macht. Und deshalb kommt es eben auf beiden Seiten des Eisernen Vorhangs, sowohl innerhalb der NATO als auch auf Seiten des Warschauer Paktes, dazu, dass fast alle Länder wieder eine allgemeine Wehrpflicht einführen oder an ihr festhalten.
Die DDR aber nicht.
Ja, das ist ein interessanter Sonderfall. Die DDR verzichtet, obwohl die Nationale Volksarmee, ich glaube auch 1956 als sozusagen sichtbare Armee gegründet wird, verzichtet auf das Instrument der Wehrpflicht, rekrutiert ausschließlich Freiwillige auf der Basis von allen möglichen Formen von sozialen, ideologischen, politischem Druck, aber trotzdem bleiben es Freiwillige und führt die allgemeine Wehrpflicht erst 1962 ein. Das hat auch etwas damit zu tun, dass bis 1961 im August es ja für jeden jungen Mann in der DDR ein leichtes gewesen wäre, mit einer S-Bahn-Fahrkarte nach West-Berlin zu fahren. Und das endet mit dem Bau der Berliner Mauer im August 1961. Und gleichzeitig ist es eben so, dass viele der benachbarten Bruderstaaten des Warschauer Paktes, sei es Polen oder die Tschechoslowakei, nicht unbedingt besonders begeistert gewesen wären, wenn plötzlich wieder eine große deutsche Armee an ihrer Seite entsteht. Insofern kamen da mehrere Sachen zusammen und die Wehrpflicht kommt dann erst im Frühjahr 1962.
Wie begründet sich denn in einer so jungen und auch noch so weichen demokratischen Gesellschaft, 5 Jahre, 6 Jahre nach der Staatsgründung, dann diese neue Wehrpflicht, die neue Bundeswehr als Teil einer demokratischen Gesellschaft?
Also ein Bild, das Theodor Heuss,
der erste Bundespräsident,
noch in den Beratungen des Parlamentarischen Rates prägt, ist, dass die Wehrpflicht das legitime Kind der Demokratie sei. Und das heißt, im Grunde genommen ist von Anfang an der Gedanke, dass man, gerade weil sich die junge Bundesrepublik versucht, auch als ein demokratisches Gemeinwesen zu etablieren, man, also sofern die verteidigungs- und sicherheitspolitische Lage es erfordert, nicht unbedingt auf die Wehrpflicht angewiesen ist, aber die Wehrpflicht ein dem demokratischen Geist angemessenes Instrument sein kann. Und das ist, glaube ich, ein, also natürlich nicht für alle selbstverständlicher Konsens, aber etwas, was parteiübergreifend als Grundhaltung geteilt wird. Wenn die Bundeswehr gegründet wird, dann muss sie eine andere Armee sein und dann muss sie eben eine Armee sein, in der eben nicht nur sozusagen Untertanengeist herrscht, sondern in dem der soll also der Bürger als Soldat im Dienst an der Waffe für das Vaterland und für die Sicherheit eintritt.
Das ist das Bild des Staatsbürgers in Uniform, das ja nach wie vor der Leitgedanke oder das ist, was die Bundeswehr prägen soll. Auf der anderen Seite aber hat ja diese Vorstellung, dass man junge Männer zum Wehrdienst verpflichtet und dass sie in diesem Wehrpflicht sozusagen von der Pubertät geläutert werden, erwachsen werden, vernünftige Staatsbürger werden, demokratisch am Gemeinwesen beteiligte Personen. Das gab es ja schon viel früher.
Also in der Geschichte der Bundesrepublik spielt dieser Grundgedanke eine Rolle, aber also es wird sozusagen eher zumindest lange in den Debatten, glaube ich, umgekehrten Schuh daraus, nämlich die Angst davor, dass die Zeit des Wehrdienstes zu einer Zeit werden kann, in der die jungen Männer gleichsam von der Demokratie entfremdet werden und eher wieder den Geist des autoritäre Denken und autoritäre Lebensweisen praktizieren. Denn ich meine, die Armee ist am Ende eine totale Institution, in der Autoritätsverhältnisse herrschen, die hierarchischer sind als in anderen gesellschaftlichen Teilbereichen. Das lässt sich wohl auch nicht vermeiden. Insofern ist es gleichsam immer der Versuch gewesen, das Autoritäre, das Hierarchische nicht aufzuheben, aber etwas sanfter zu machen über so Ideen wie innere Führung. Und das sind ja Debatten, die die Bundeswehr dann auch bis heute begleiten. Interessanterweise ist es in der jetzigen Diskussion so, dass plötzlich sehr stark auch auf den Zusammenhang zwischen Wehrpflicht und Gemeinwohl abgehoben wird von einigen. Und da ist dann eben in der Tat die interessante Frage, woher kommt das eigentlich her, dass wir heute glauben, dass Gemeinwohlorientierung am besten im Rahmen eines verbindlichen Wehrdienstes gepflegt werden kann oder erlernt werden kann. Und da sind, aus meiner Sicht zumindest, sozusagen, sind da ein paar Fragen sinnvoll, die auch damit zu tun haben, dass natürlich jede Form von Pflicht immer in einem Spannungsverhältnis steht zu Ideen von Freiheit.
Wie lässt sich denn dann begründen, dass man zum Beispiel Frauen zu diesem Gemeinwohldienst nicht heranzieht?
Also der erste Punkt ist ein ganz einfacher. Das Grundgesetz sieht die Möglichkeit einer allgemeinen Wehrpflicht nur für Männer vor. Das heißt, man müsste eben mit einer entsprechenden Mehrheit im Bundestag das Grundgesetz ändern.
Und die Mehrheit Wiedereinführung, ist im Moment nicht vorhanden.
Die Mehrheit ist im Moment nicht vorhanden. Und insofern ist, glaube ich, die Idee, dass man sozusagen sagt, es gibt sowohl eine Wehrpflicht und zugleich auch eine allgemeine Dienstpflicht oder es gibt eine allgemeine Dienstpflicht, die ist vorgeordnet und dann können die Leute entscheiden, ob sie dies oder das machen. Darüber kann man diskutieren. Es ist nur im Moment politisch, glaube ich, nicht umzusetzen.
Die Frage, kann man ein Dienstjahr sozusagen unabhängig von einem Punkt, der die Identität und die Souveränität der Nation betrifft, kann man das so verhängen, weil man denkt, die jungen Leute sollen mal was machen. Das ist ja, glaube ich, verfassungsrechtlich auch total schwierig.
Ja, ich meine, die allgemeine Wehrpflicht, die ist ja immer auch, oder der dann daraus resultierende Wehrdienst ist ja immer auch ein Zwangsdienst gewesen. Und das wirft erhebliche Fragen auf, weil jede Form von Zwangsdienst dem Idee einer liberalen Demokratie widerspricht. Ja, die Arbeitskraft, die jeder Bürger, jede Bürgerin hat, ist eine Arbeitskraft, die sie oder er auf dem freien Markt verkaufen kann und nicht etwas, wozu der Staat sie zwingen kann, einen entsprechenden Dienst zu leisten. Ja? Also wenn man das versucht, irgendwie noch in größere Zusammenhänge zu stellen, ist sofort die Frage, ist der Wehrdienst nicht eigentlich eine Form von Frondienst? Ne? Sozusagen feudale Lasten, die einfachen Tagelöhner und Bauern und so weiter für ihre Lehnsherren leisten müssen. So. Aber insofern, glaube ich, ist es immer wichtig, nochmal klarzumachen, reden wir über eine allgemeine Wehrpflicht oder Dienstpflicht in Friedenszeiten oder reden wir über eine allgemeine Wehr- oder Dienstpflicht in Kriegszeiten? Und dann ist nochmal die Frage, wie definieren wir Krieg und ist das nun der Spannungsfall oder ist schon der Kriegsfall und so weiter. Ne?
Worüber reden wir denn jetzt?
Also ich würde zunächst einmal nochmal sagen, dass die allgemeine Wehrpflicht in Friedenszeiten eher die Ausnahme in Demokratien ist. Ja, es ist nicht undemokratisch, eine allgemeine Wehrpflicht zu haben, aber es ist zumindest ungewöhnlich. Und erst dann kann man anfangen, das nochmal ein bisschen auszudifferenzieren. Und was jetzt die aktuelle Situation angeht, ist entscheidend die Art und Weise, wie wir die sicherheits- und verteidigungspolitische Lage beurteilen und welche verteidigungspolitischen Konsequenzen man daraus zieht. Was sind die tatsächlichen Bedürfnisse der Bundeswehr und überhaupt auch des NATO-Bündnisses, um der jetzigen Bedrohung durch Russland im Falle Europas entgegenzutreten? Das ist eine Frage, das ist sozusagen auch weit weg von meiner Expertise. Und das will ich gar nicht beurteilen, aber ich glaube, das ist eine ganz wichtige Frage. Und erst wenn wir diese Frage sorgfältig beantwortet haben, können wir dann sagen, okay, welche Instrumente sind sinnvoll, um darauf zu reagieren? Und gehört zu diesen Instrumenten auch eine allgemeine Wehrpflicht?
Wir können ja ziemlich sicher sein, dass auch dieser neue Wehrdienst, dass der am Ende wieder vor dem Verfassungsgericht landen wird, wie ja alle solche Fragen, ich finde auch zu Recht, vor dem Verfassungsgericht landen. Wenn Sie jetzt als Historiker, als Sachverständiger gefragt würden, an einem solchen Beratungsprozess teilzunehmen, wie würden Sie da argumentieren?
Ich würde zwei Dinge, glaube ich, betonen, nämlich dass es weder historisch noch demokratietheoretisch die Notwendigkeit einer allgemeinen Wehrpflicht in der Demokratie gibt, sondern dass die Frage, ob ein demokratischer Nationalstaat sich für eine allgemeine Wehrpflicht entscheidet und unter welchen Umständen sich dieser Staat dafür entscheidet, eben etwas ist, was historisch viele unterschiedliche Facetten hat, so dass der Zusammenhang zwischen der Idee demokratischer Volkssouveränität und der Idee der Wehrpflicht deutlich geringer ist, als es die Formulierung von Theodor Heuss nahelegt, dass die allgemeine Wehrpflicht das legitime Kind der Demokratie sei. Ja? Und dann kommt eben auch noch mal hinzu, aber dann wird es schon, verliert man sich nicht, also nicht nur, also dann geht es sozusagen auch in die historischen Details. Aber das ist wichtig, um das auch nochmal zu verstehen. Das, was Theodor Heuss vorschwebte, war gar nicht die allgemeine Wehrpflicht in der preußischen Tradition mit einer dreijährigen Dienstzeit in der Armee, sondern er dachte eher an die Tradition des schweizerischen oder südwestdeutschen Milizsystems, wo die Leute für 2 Monate, 3 Monate an der Waffe ausgebildet werden und dann kehren sie wieder ins bürgerliche Leben zurück. Und dann gibt es regelmäßig Reserveübungen, in denen quasi die militärischen Fähigkeiten wieder neu eingeübt werden. Aber es gibt eben gar kein stehendes Heer, das sozusagen sich auch über eine allgemeine Wehrpflicht rekrutiert. Und das macht es, glaube ich, so schwierig, da zu einem Urteil zu kommen, wo man dann sagen kann, ja, weil wir eine Demokratie sind, brauchen wir eine allgemeine Wehrpflicht.
Vielen Dank, Herr von Braun.
Sehr gerne.
danken Ihnen und euch auch vielen Dank für das Interesse an der Tonspur. Tschüss, bis zur nächsten Woche. Ihre, eure Ursula Weidenfeld.